Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Nils Minkmar, Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, Autor verschiedener Bücher. Zuletzt erschien sein Roman Montaignes Katze, davor das geheime Frankreich und sowieso Nils Minkmar, halber Franzose, heute zugeschaltet aus Saarbrücken. Es gibt viel zu besprechen, Herr Minkmar, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Aus Wiesbaden bin ich zugeschaltet.
Entschuldigung, ich habe Sie irgendwie in Saarbrücken vermutet.
Aber sehr schöne Stadt. Beide sehr schöne Städte.
Wiesbaden nehmen wir auch gerne. Herr Minkmar, Frankreich steht vor einer wichtigen Entscheidung heute Abend, Achtelfinale gegen Belgien. Aber ich habe schon gehört, Fußball ist nicht so Ihre Leidenschaft.
Nee, gar nicht. Da fehlt mir wirklich was im Gehirn. Also ich kann an so einem Fußballspiel nichts abgewinnen, erinnere mich gar nicht und kenne auch nie die Spieler. Also mich interessiert natürlich ein bisschen die kulturelle und gesellschaftliche Dimension, aber ansonsten bin ich da hoffnungsloser Fall.
Aber auch die Tatsache, dass einige der führenden Spieler einfach an MAP beispielsweise mit Blick, und das ist, glaube ich, das Thema, über das wir mit Ihnen dann ausführlicher sprechen können, vor der Parlamentswahl ausdrücklich gesagt hat, davor gewarnt hat, Le Pen, die Partei von Marine Le Pen, das Rassemblement national zu wählen?
Ja, genau. Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, eigentlich ein historischer Moment. Überhaupt kommen in Frankreich eben viele Akteure, die sonst immer neutral waren, jetzt nach vorne und ganz starke politisierte Zeit.
Möglicherweise, aber wer weiß, man kann das diskutieren, inwiefern das Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Wir haben die Ergebnisse der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich, die gestern stattgefunden hat, sind jetzt sozusagen dazwischen nicht nur heute Abend Fußballergebnisse, sondern dann vor allem am Sonntag das endgültige Wahlergebnis für das französische Parlament und damit auch die Frage, welche Regierung sich bilden kann an der Seite neben dem Präsidenten Emmanuel Macron. Wir werden das alles besprechen hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Freue mich sehr auf die Stunde mit Nils Minkmar. Die Stunde, wenn Sie uns im Radio hören oder halbe Stunde im Podcast. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Frankreich hat gewählt, die Neuwahl des Parlaments, die Präsident Macron angeordnet hat, nach dem Europawahldebakel seiner Partei. Es ist die erste Runde der Parlamentswahl. Am Sonntag gibt es die zweite Runde, die dann wirklich endgültig in fast allen Wahlkreisen darüber entscheidet, welche Abgeordneten direkt einziehen. Und entsprechend haben sich jetzt auch die Parteien nochmal positioniert, nämlich das Rassemblement National, also die Partei, die von Marine Le Pen zwar nicht geführt wird, aber deren spirituelle Führerin, Gründerin sie ist und die sich so an die Wählerinnen und Wähler gewandt hat.
Si vous avez fait un autre choix, je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité.
Also der Appell an alle, die in der ersten Runde nicht wie 34% der Wählerinnen und Wähler das Rassemblement gewählt haben, dann in der zweiten Runde das zu tun, um eine Koalition der Freiheit und der Sicherheit zu schließen. Es gibt Gegenstimmen auf der anderen politischen Seite. Das Lager, das auf Platz 2 gekommen ist, die Neue Volksfront, eine Zusammenschluss, eine Koalition aus verschiedenen linken Parteien, erhofft sich nun etwas Ähnliches. Und wir hören Raphael Glücksmann, einen der wichtigen Politiker der Sozialisten, der diesen Appell ausgibt.
C'est un référendum. Voulons-nous, oui ou non, que l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire de France, conquiert le pouvoir dans notre pays par les urnes?
Also der sozialistische Spitzenpolitiker Glücksmann, der sagt, das ist ein Referendum. Jetzt geht es um ein Ja oder Nein darüber, ob die extreme Rechte zum ersten Mal eine Wahl gewinnt. Wir sprechen darüber mit Nils Minkmar, Journalist und Buchautor, teils in Frankreich aufgewachsen, einer der guten Erklärer dessen, was dort passiert. Wenn wir auf diesen Sonntag blicken, wer hat denn da jetzt bezogen auf diese beiden Lager die besseren Chancen?
Also ich glaube, wenn wir großes Glück haben, dann keins von beiden. Es wäre irgendwie schon ein politisches Wunder, dass Marine Le Pen nicht die absolute Mehrheit erreicht. Das wäre toll. Im Moment mobilisieren sich alle, wo es geht. Und es werden die unglaublichsten Bündnisse geschmiedet, die bis vor wenigen Tagen völlig undenkbar waren, um zu verhindern, dass sie die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, ich nehme an, es wird vielleicht auf zwei große und einen kleinen Block in der Assemblée Nationale hinauslaufen, sodass letztlich niemand so eine richtige Mehrheit hat. Und dann kann man sich so würgen bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Aber das ist immer noch die beste Variante.
Vielleicht muss man das nochmal sortieren. Also in diesem zweiten Wahlgang ist es nicht so, dass nur die beiden Bestplatzierten antreten, sondern alle Kandidaten, die 12,5% oder mehr bekommen haben, könnten antreten. Wo jetzt aber schon das große politische, Sie haben es ja gerade beschrieben, Koalitionsfindungsspiel stattfindet, dass also einzelne Kandidaten eben die Drittplatzierten zurückziehen. Was ja wirklich bemerkenswert ist, dass beispielsweise das Linksbündnis und auch einer der führenden Politiker des Linksbündnisses, Mélenchon, angekündigt hat, überall da, wo dieses Linksbündnis auf Platz 3 gelandet ist, eben zugunsten des dann gegen den Le Pen-Kandidaten antretenden zurückzutreten.
Ja, genau. Es gibt solche, es gibt ja ganz tolle Geschichten. Einer der schlimmsten Kritiker von Emmanuel Macron ist ein Politiker der Linken namens François Richard. Der hat immer gegen Macron gewettert, ihn so gehasst und immer aufgerufen bei den Gelbwesten. Und gestern Abend war die Abgeordnete der Macron-Partei zweitplatziert in so einem Dreierduell. Und dann hat sie sofort gesagt, ich ziehe zurück, damit Ruffin gewählt werden kann und nicht die Front National diesen Wahlkreis gewinnt. Ja, das heißt, es gibt eben wirklich solche Bündnisse, die man ausgeschlossen hätte noch vor wenigen Tagen, die sind jetzt möglich. Dennoch ist es unheimlich knapp. Und die Front National sieht, ich sage immer noch Front National, der Rassemblement National, wie sie jetzt heißen, die extreme Rechte, sieht sich schon als Gewinnerin. Und sowas hat natürlich eine Dynamik. Sie haben unheimlich viele Wähler dazugekommen, Millionen von Wählern. Und das kann natürlich auch am Sonntag dazu führen, dass sie eine absolute Mehrheit bekommen. Und dann erleben wir in Frankreich einfach eine neue Zeit. Und ich würde sagen, in ganz Europa erleben wir dann eine neue Zeit.
Das heißt also, diese Brandmauer, die sich da abzeichnet, also dass die Parteien jeweils, wenn sie sozusagen nur in der dritten Person Position waren, dazu aufrufen, den Kandidaten gegen das Rassemblement National zu wählen, wird Ihrer Meinung nicht automatisch aufgehen, wenn man es rein arithmetisch sieht, also 33-34% für Le Pen, das würde ja bedeuten, dass eigentlich an ganz vielen Orten immer noch so 60-65, vielleicht bis zu 70% eigentlich anders politisch ticken.
Genau. Jetzt kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Also als wäre es nicht kompliziert genug, aber ein weiterer Faktor ist eben der eben schon erwähnte Jean-Luc Mélenchon, der gestern auch schon vorgeprescht ist in die Kameras. Und der ist zwar in seinem Lager so ein bisschen jetzt in die zweite Reihe gestellt worden, aber er ist ein rotes Tuch für unheimlich viele Bürgerliche und Wähler der Mitte. Und das kann man auch gut verstehen, weil seine Partei auch wirklich sehr, sehr zweifelhafte Elemente in sich versammelt und er auch immer wieder mit Antisemitismus gespielt hat. Je mehr der jetzt Interviews gibt und nach vorne geht und sagt, wir sind die Kraft gegen Rassemblement National, desto mehr könnten verschreckte Wähler auch der Mitte dazu neigen, dann trotzdem für die Partei von Marine Le Pen zu stimmen, um den zu verhindern. Das heißt, wir haben zwei Extreme, die sich so gegenseitig hochschaukeln. Das macht das so unberechenbar.
Das ist ja sowieso etwas, was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Sie haben in den letzten Tagen in der Süddeutschen Zeitung einen Text von BHL, von Bernard-Henri Lévy, übersetzt, der ja ausdrücklich auch gewarnt hat vor dieser Linksoption, die, glaube ich, wenn man etwas weiter entfernt drauf guckt, erstmal ja wie so eine Art Rettung aussieht.
Ja, ganz genau. Das ist halt ein Paket mit verschiedenen Komponenten, würde ich mal sagen, dieser Linksblock. Und ich glaube, es war ein Fehler und sie haben einfach zu schnell gehandelt nach den Europawahlen und nach der Auflösung der Nationalversammlung, dass sich Sozialdemokraten und Grüne gleich wieder mit der Mélenchon-Partei zusammengetan haben. Es wäre die richtige Entscheidung gewesen, zur großen Koalition, wie wir es in Deutschland auch kennen, aufzurufen und dann mit den Macron-Menschen so eine breite Bündnis der Mitte zu machen. Das hat aber keine Tradition in Frankreich. Deswegen wird das sehr schwer, weil der Mélenchon macht da relativ ruchlos mit seinem Antisemitismus, geht er da auf Stimmenfang. Und BHL zeigt das auch, wie kompliziert die Lage ist.
Wir haben bisher relativ wenig über dieses Lager, das präsidentielle Lager, gesprochen von Emmanuel Macron. Ist bei etwa 20% gelandet. Das heißt, in vielen Wahlkreisen auch aus dem Spiel eigentlich weitgehend heraus, wird wahrscheinlich die Hälfte der Sitze verlieren. Macron, der sowieso schon keine eigene Mehrheit mehr in der Nationalversammlung hatte, weswegen er ja wohl auch diesen Schritt gewagt hat. Wir können gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, ob diese Strategie nun aufgegangen ist oder eher nicht. Aber ein Stichwort noch zu dieser Idee der Mitte. Man könnte ja natürlich wirklich den Eindruck haben, die politische Mitte ist da eigentlich komplett zerrieben in Frankreich. Aber vielleicht ist das insofern auch eine Illusion. Gab es die vielleicht so stark nie?
Ja, man hat sich darauf verlassen, dass sozusagen vernünftige Männer in den Parteien, bei den Sozialisten und bei den ehemaligen Gaullisten, so die Geschicke leiten, vernünftige Männer und Frauen. Und das hat Macron selber auch ein bisschen zur Erosion beigetragen und hat eben gesagt, okay, es gibt halt mich und meine Bewegung und dann gibt es eben die extreme Rechte. Und vorher, ja, gab es eigentlich so ein Common Sense, das muss man sagen, aber viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass das jetzt erodiert. Ganz wichtig sind auch die privaten Medien, die gehören einem Herrn Bolloré, der ist klar auf dem rechten Ticket. Dann gibt es diese Tradition ja der politischen Auseinandersetzung, der Emeut, wenn einem was nicht passt. Und das war natürlich in diesen Lagen, wo das Parlament eigentlich keine große Rolle spielte, war das für viele die einzige Möglichkeit, sozusagen ihren Brust mal Dampf abzulassen. Bei den Geldwesten, bei der Rentenreform und so weiter, da hat Macron eigentlich wenig Koalition so geschmiedet. Er gibt eben das leuchtende Beispiel. Ich bin ja ein großer Fan seiner Reden und so, aber er versteht es eben nicht, so Koalitionen in der Gesellschaft zu schmieden, vor Ort zu sein und wirklich einem Team zu vertrauen. Einem Team, das auch so aussehen würde wie Frankreich. Wenn Sie sich heutige Regierungen angucken, das sind alles so Elite-Schülerinnen und Schüler und alles so Mustermenschen, in denen erkennen sich die Franzosen nicht wieder.
Nils Minkmann sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Ergebnisse der Parlamentswahl in Frankreich. Die internationale Presse hat einen Grundtenor. Macron hat sich verzockt. Hat er das?
Ja, also der Präsident selbst würde ja sagen, er schaut sich die langen Linien der Geschichte an und jetzt nicht die kurzfristigen Erfolge. Da muss man sehen, er hat auf jeden Fall erstmal die Demokratie revitalisiert, würde man sagen. Die Wahlbeteiligung ist so hoch wie noch nie. Aber dafür hat er natürlich ein Risiko aufgerufen, nämlich eine Regierung der extremen Rechten, wie es in Frankreich eigentlich noch nie gab, von den 40er Jahren abgesehen. Das heißt, der Einsatz und das Risiko ist enorm hoch. Und erst die Geschichte wird zeigen, wie man ihn da einschätzt. Wie gesagt, das ist noch eine gnädige Beurteilung. In Frankreich selber findet man heute niemanden mehr, auch in seinem eigenen Lager, der ihn da groß verteidigt. Es wurde nicht mit ihm Wahlkampf gemacht. Man hat ihm nahegelegt, die Klappe zu halten. Und die Wahlplakate kamen alle ohne den Präsidenten aus, auch von seiner eigenen Partei. Das heißt, im Moment sieht es erstmal nicht so gut aus. Aber manche sind ja Dialektiker in der Geschichte, denken, es wird vielleicht nochmal anders aussehen. Aber also Stand heute, wie man so sagt, sieht es nicht toll aus. Nee.
Die Geschichte ist natürlich jetzt ein langer Maßstab, aber wenn man einfach mal die nächsten 3 Jahre in den Blick nimmt, möglicherweise kann das natürlich etwas sein, was dann aufgeht. Also gesetzt den Fall, Frankreich bekommt eine rechtsextreme Regierung, eine Rassemblement National Regierung, dann wäre er, Emmanuel Macron, immerhin noch bis 2027 Präsident, um das Ganze in einer Kohabitation einzuhegen, was möglicherweise ein geringeres Übel wäre als 2027 der Komplettdurchmarsch von Marine Le Pen als Präsidentschaftskandidatin plus dann, die Franzosen wählen ja in der Regel die Partei des gerade frisch gewählten Präsidenten dann auch fürs Parlament einer Parlamentsmehrheit.
Ja, das magst du so, solche Gedanken mögen da eine Rolle gespielt haben. Allerdings überschätzt das die Macht eines Präsidenten, wenn man eine Mehrheit hat im Parlament und die Regierung dem folgt und das Volk diesen Auftrag erteilt hat, kann der Präsident eigentlich relativ wenig steuern. Und das andere ist, dass natürlich die Zivilgesellschaft und all die Menschen, die ja von der extremen Rechten bedroht werden, sich das nicht bieten lassen werden. Das heißt, es wird zu heftigen sozialen Spannungen kommen. Und in Frankreich bedeutet das meistens Ausschreitungen. Ja, heftige Ausschreitungen, gegen die natürlich die Polizei wieder ins Feld führt. Die Polizei, Teile der Polizei auf jeden Fall sehr stark der extremen Rechten auch anhängen. Das heißt, es wird mit großer Brutalität dagegen vorgehen, das wird sich hochschaukeln. Also die Gefahr ist immens groß, man darf das überhaupt nicht machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Macron gesagt hat, okay, Bardella wird dann Premierminister, der ist der Liebling der Massen im Augenblick und dann wird es die Marine Le Pen, also die Chefin, eigentlich im Hintergrund schwer haben, Präsidentschaftskandidatin zu werden, weil Bardella so beliebt ist und dann zerspaltet sich vielleicht das Lager und so. Das kann alles sein, aber ich glaube, da hat er die Kräfte nicht richtig eingeschätzt. Und was man jetzt machen wird, ist vermutlich ja irgendwie so eine Art Durchhalteregierung und mit Präsident dass der Präsident das Land so ein bisschen verwaltet, 3 Jahre lang. Aber es wird sehr, sehr schwer und er wird dabei nicht gut aussehen.
Sie sagten gerade, Bardella, also der Parteichef, der jetzt auch der Spitzenkandidat war, der des Rassemblement, ist sozusagen der Liebling gerade. Das ist ja wahrscheinlich die große Frage, die sich viele auch stellen. Wie kann das sein? Also ist das mehr als Protest? Ist das wirklich eben auch der Wunsch eines Drittels? Und wir werden dann in der zweiten Runde der Parlamentswahl sehen, vielleicht noch von mehr Menschen, wirklich eine Politik nach diesem Modell zu bekommen?
Ja, das zeigen im Grunde alle Untersuchungen, Umfragen, wer die Rassemblement National wählt, macht das vor allem wegen der ja, wie sagen wir mal, migrationsfeindlichen oder fremdenfeindlichen Einstellung. Zum Teil sind es ja auch gar keine Fremden, deswegen ist das auch wieder der falsche Begriff. Aber so mit diese rassistische Tradition, die der Front National hatte, das finden zunehmend die Leute attraktiv, jedenfalls 30%. Das Antieuropäische sehr wichtig. Deswegen muss man sich auch fragen, warum das in Deutschland eigentlich noch so ein geringes Thema ist. Wir reden jetzt hier darüber, das ist super, aber das ist natürlich auch ein Thema. Im Grunde war diese Wahl, auch wenn man die Mélenchon-Partei, die mit Deutschland nichts anfangen kann, und die Rechten nimmt, die extremen Rechten, die erklärte Deutschlandfeinde sind. Das heißt, es gibt auch eine wirkliche Absage an die deutsch-französische Zusammenarbeit in einem großen Teil der Wählerschaft. Auch das für Deutschland, für die Wirtschaft, für alles ein riesen Warnzeichen. Also das sind so Punkte, die uns fürchte ich noch beschäftigen werden.
Mhm. Jetzt können Sie mich, ich höre es schon raus, wahrscheinlich nicht beruhigen, weil eine Vermutung könnte ja auch sein, es gibt auch einige Stimmen, das Ehepaar Glasfeld war in vielen deutschen Medien auch in Interviews, also diejenigen, die sich immer als Nazi-Jäger, als Kampf gegen Rechtsextremismus ihr Leben lang engagiert haben, die ja im Prinzip Le Pen eine Art weiße Weste ausgestellt haben, gesagt haben, wenn es im Zweifel zum Schwur kommt zwischen der Linken und eben der Rechten von Le Pen, dann lieber doch für die Rechte. Was ein Indiz sein könnte, aber auch andere Indizien, die vielleicht dafür sprechen, wenn eine Partei derart erfolgreich ist, dass sie dann zwangsläufig auch das Extreme ein Stück weit abschleift und mehr in die politische Mitte rückt und rücken muss.
Ja, irgendwas müssen sie ihren Wählerinnen und Wählern ja dann geben, wenn sie die Verantwortung haben. Geld kann es nicht sein, weil Frankreich ist komplett überschuldet. Steuern möchten sie nicht erhöhen. Das heißt, sie werden an so symbolischen Maßnahmen und werden auf die Schwächsten gehen und werden abschieben und wenn die Menschen drangsalieren, die eine andere Hautfarbe haben, die sonst wie nicht passen und so. Das wird, glaube ich, das ist das Einzige, was sie eigentlich machen können. Und aber das Ehepaar Glasfeld ist ein ganz wichtiger Hinweis. Man darf halt nicht vergessen, und die Zeit vergeht so schnell, es passiert so viel, man vergisst es schnell, diese Reihe von Attentaten, die so vor 10 Jahren in Frankreich stattfand, also gegen Charlie Hebdo, gegen das Bataclan und so weiter, Nizza, was dann alles kam, das hat doch tiefe Traumata in der Bevölkerung hinterlassen. Das fand ich auch manchmal auf dem Lande stand, manchmal an der Schule, wo man nicht alles schützen kann. Und diese Angst vor islamistischem Terror, die spielt natürlich auch eine Rolle. Und diese Sehnsucht nach Stabilität oder Sicherheit oder so, die versucht, Rassemblement National abzufangen, aber wir werden es nicht einlösen können. Und der Bardella ist eben das typische Beispiel für einen Politiker ohne Inhalte, der halt der hat nie gearbeitet, hat nie studiert, lebt nur in der Politik, ist unheimlich geschickt in der Selbstdarstellung, der wird nie sagen, was er vorhat, dann wird er ja nicht gewählt.
Und sehr jung, 28 Jahre? Also noch jünger als der amtierende Premierminister?
Ja, genau, relativ flexibel in seinen Überzeugungen, was schon mal im sozialen Flügel des Front National, da ist er auch wieder weg und so. Klar, man kann sich natürlich fragen, ob er noch lange der Marine Le Pen dann die Treue hält. Das ist alles so ein Spiel mit dem Feuer.
Ein Spiel mit dem Feuer, das wir jetzt noch die nächsten 6 Tage beobachten können und dann am nächsten Sonntag die Resultate sehen bei der zweiten Runde der Parlamentswahl. Jetzt mal ganz kurzer Blick noch darauf. Es ist ja eine französische Entwicklung gerade, aber es ist ja nicht nur eine französische Entwicklung. Wenn wir auf den Kalender schauen, heute ist der 1. Juli. Das ist traditionell der Tag, an dem die EU-Ratspräsidentschaft weitergegeben wird. In dem Fall geht es an Ungarn, an Viktor Orban, den ungarischen Regierungschef, der gerade, und das dürfte nicht ein reiner Zufall sein, auch noch damit Schlagzeilen gemacht hat, dass er jetzt versucht, ein europäisches Parteienbündnis zusammenzubauen unter dem Stichwort Patrioten für Europa. Da haben sich schon 2, 3 angekündigt, unter anderem die österreichische FPÖ, dass sie mitmachen möchte. Die AfD in Deutschland zögert wohl noch. Aber all das beschreibt ja auch ein Stück weit, haben wir da so etwas wie ein rechtspopulistisch bis rechtsradikales Momentum gerade in Europa?
Ja, in der Tat. Die EU und gerade der deutsch-französische Motor, der vielbeschworene, galt ja lange als so eine Art Hort der Seligen, wenn man Trump sich anguckt, wenn man Putin sich anguckt. Aber das ist ehrlich gesagt ganz schön gefährdet. Und ein bisschen fragt man sich, ob wir nicht einfach zu lange geschlafen haben und die 4 Jahre Joe Biden nicht hätten besser uns rüsten sollen gegen solche Entwicklungen. Aber wenn sie jetzt tatsächlich so eine entsprechende österreichische Mehrheit noch bekommen, sie haben Wilders, sie haben Meloni, sie haben die Le Pen, dann wird es in Europa ganz schön düster. Also ich glaube, ich gehöre nie zu Schwarzmalern. Ich bin immer so ein Optimist von Geburt.
Ich wollte gerade fragen, was gibt Ihnen noch Hoffnung, Herr Minkmar?
Ich glaube, das wird natürlich die Institutionen und auch viele andere Länder, die Zivilgesellschaft werden es schaffen, dass es zu so einem Patt kommt. Aber es wird auch nichts vorangehen in Europa. Und das ist in der heutigen Lage der Welt schon ein echter Rückschlag.
Wir sprechen mit Nils Minkmar, ein Journalist, der auch ein sehr exklusives, schönes Produkt anbietet, das Sie alle auch direkt abonnieren können, nämlich einen wöchentlichen Newsletter, der 7. Tag. Und falls Sie jetzt inhaltlich noch nicht überzeugt sind, kulinarisch könnte sich das lohnen, denn Herr Minkmar, ich habe das jetzt richtig gesehen, es gibt wirklich jede Woche eigentlich mindestens ein Rezept oder einen Rezepthinweis.
Ja, genau. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man die Leute so entlässt und inspiriert, finde ich, am Sonntag was Schönes zu kochen oder darüber zu lesen. Und meistens jetzt auch mit veganen und vegetarischen Alternativen. Ansonsten geht es ganz ums Huhn.
Ja. ums Huhn, ja, alles klar. Ich sage das extra vorweg, denn ich glaube, nicht bei jedem Gast hätten wir diese Meldung ernsthaft erwogen für eine Meldung in der heutigen Sendung. Aber bei Ihnen könnte das ganz schmackhaft werden, um es mal so zu sagen. Die Deutsche Presseagentur meldet heute, dass die Sättigungsbeilage in deutschen Restaurants immer seltener der Standard ist. Also sozusagen dieses klassische dreiteilige Gericht. Man hat also Fleisch oder Fisch, dann hat man irgendwas eher Gesundes und dann eben meistens was Kohlenhydratreiches, die sogenannte Sättigungsbeilage. Und dass das langsam in diesem Dreiklang ausstirbt, jetzt kann man darüber spekulieren, warum, aber man kann es natürlich dann dazu bestellen, ob das vor allem eine finanzielle Sache ist oder ob das vielleicht auch ein kulinarisch neuer Trend ist. Frage jetzt erstmal an den Deutsch-Franzosen Nils Minkmar, wäre es denn ein Gewinn, die Sättigungsbeilage nicht mehr so standardmäßig auf dem Teller platziert zu haben?
Ich bin da immer eher für Großzügigkeit. Ich glaube, das ist eher der Weg in der Gastronomie, dass man eher ein bisschen mehr anbietet und dass sich natürlich dann die Gäste das so ein bisschen aussuchen und einschränken können, was sie möchten. Aber dass man das sozusagen extra mit Aufpreis und sowas daherkommt, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht ganz überzeugt.
Wie ist es denn in Frankreich? Gibt es da solche Trends auch?
Nee, dass man es extra bezahlen muss, eigentlich nicht. Ganz selten, außer man imitiert ein bisschen amerikanische. Da ist es auch in den Lokalen, die jedenfalls geschätzt werden, die überlaufen werden, gibt es immer etwas zu viel eher als zu wenig. Und man kann meistens auch um Nachschlag fragen. Also das ist, glaube ich, eine der, ja, dass man sich doch wirklich wohlfühlt und dass der Restaurantbetreiber auch wirklich ein Wirt ist, der sich um die Leute kümmert. Das sind ganz wichtige Prinzipien.
Ja. Prinzipien, die auch nach wie vor gelten, weil ich meine, wir sind ja gerade auch auf der Suche nach dem Guten, auch gerade jetzt in Frankreich. Ist das eine Tradition, die einfach stabil ist, egal ob die Leute jetzt auf einmal ganz komische Sachen wählen?
Ja, die ist ganz stabil und die Franzosen gehen auch nach wie vor unheimlich viel aus. Problem ist natürlich auch wie überall, dass es ein bisschen teuer geworden ist, wenn sie in der Großfamilie ins Restaurant gehen. Da muss man gucken, aber es ist wahnsinnig wichtig. Also die Franzosen gucken auf ihren Teller wie in einen Spiegel, um die Wahrheit über sich selbst, über ihre Seele zu erfahren und zu wissen, was kann ich mir leisten, bin ich übers Ohr gehauen, leben wir in guten Zeiten oder unter Betrügern und so. Da kann eigentlich kein Restaurant kann da rumtricksen.
Weil Sie es gerade ansprechen, ich glaube, Sie machen auch im aktuellen Newsletter, machen Sie auch oder verweisen auf andere, die vegane Grillalternativen anbieten, mit dem Verweis darauf, sie seien in letzter Zeit viel zu selten dazu gekommen zu grillen. Jetzt höre ich dieses Stichwort vegan und kenne natürlich die deutschen Debatten, habe die im Hinterkopf und frage mich, ist das auch ein politisches Kampffeld in Frankreich, also wo man sagt, so daran entscheidet man, wer wie wo steht und wer wem was, keine Ahnung, aufdrücken möchte oder auch nicht?
Überraschenderweise, ja, eigentlich ein bisschen wie überall, aber überraschenderweise nicht so stark, wie es hätte sein können. Eigentlich macht man doch sehr viel, also es ist so ein bisschen klassenspezifisch oder wo man wohnt, nach dem Bildungsgrad, und so weiter. Und das Essen ist so ein Ausdruck, aber man gönnt dem anderen auch die Freude an dem, an dem jeweils anderen. Das ist noch nicht so schlimm zugespitzt eigentlich wie mancherorts sonst, aber kann auch noch kommen.
Ich muss ja hier an dieser Stelle ein Bekenntnis ablegen, dass ich ganz häufig in Restaurants, da wo es diesen Dreiklang gibt, eigentlich gar nicht so sehr nach dem vermeintlichen Hauptteil oder dem teuersten Teil, dem, sagen wir mal, Fleisch oder auch Fisch entscheide, sondern ganz häufig nach den Beilagen. Wie geht's Ihnen?
Ja, geht mir auch so. Ich glaube, Kohlenhydrate sprechen nochmal einen besonderen Teil unseres vegetativen Nervensystems an und hat so was Tröstendes und so. Doch, das finde ich auch, sehr wichtig. Ich habe neulich mich jetzt auch wieder mal es gab es in meiner Jugend oft, der Krokette zugewandt. Mhm. Herrlich, finde ich mal so auch gut. Also solche Sachen, dass man da ein bisschen rumprobiert, das finde ich gut, auf keinen Fall abschaffen oder überteuern.
Wir schauen auf die Themen des Tages heute mit dem Journalisten Nils Minkmar. Und ein Thema ist ein Gesetz, das es ab heute gibt. Seit dem 1. Juli gilt es, das Klimaanpassungsgesetz. Nils Minkmar, man kann das eigentlich auch vielleicht getrost so übersetzen. Alles, was wir an Erderwärmung nicht stoppen können, nicht mehr stoppen können an den Folgen, das müssen wir halt irgendwie in den Griff kriegen. Ne? Das ist der Kerngedanke.
Ja, ganz genau. Da müssen wir, kann man natürlich auch architektonisch und städteplanerisch reagieren und wird man dann auch müssen, klar.
Ja, es ist natürlich wie immer eine teure Angelegenheit, eine Angelegenheit, die ganz stark bei den Gemeinden liegt. Es gibt auch verschiedene Äußerungen davon. Ich habe mal einen Auszug aus einem Gespräch mit Ralf Spiegler vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der sich ein bisschen Gedanken macht über die Frage, wie könnte man das gut aufteilen?
Wir stoßen an zwei Grenzen. Das eine ist die personelle Situation und das zweite ist in der Tat, wie erwähnt, die finanzielle Situation. Wir haben neben der Frage der Klimaanpassung und des Klimaschutzes einen Investitionsstau von über 180 Milliarden Euro auf kommunaler Ebene. Und jetzt kommt beim Klimaschutz geschätzt ein Investitionsvolumen von rund 8 Milliarden pro Jahr auf die kommunale Ebene hinzu. Dieses Geld fehlt und da sind Bund und Länder gefordert, Lösungen zu finden. Es gibt eine Lösung, indem man ein Instrument nutzt, das es bereits gibt. Im Grundgesetz ist im Artikel 91a geregelt, Gemeinschaftsaufgaben.
Gemeinschaftsaufgaben. Das heißt, große Geldfrage mal wieder. Die Gemeinden sagen, ja, ist wichtig, wir machen auch schon viel, wir wollen noch mehr machen, aber lieber Bund, du musst das mitfinanzieren. Wenn da jetzt nicht gerade auch diese schwierige Haushaltslage im Bund wäre, würde man sagen, ja klar.
Absolut. Herausforderungen durch den Klimawandel, ne, sind so groß. Wir sehen das ja bei den Überschwemmungen und so weiter. So eine Überschwemmung, man macht vor keinem Privateigentum mehr Halt. Das heißt, da sind alle von betroffen. Ich bin da der Meinung, wirklich eher groß zu denken als klein. Das natürlich übersteigt das die kommunalen Möglichkeiten. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein Gesetz, das nennt sich das Lastenverteilungsgesetz. Und da wurden eben die Reichen, auch die Immobilienbesitzer, um eine Abgabe gebeten, in Form von Steuer. Und sowas bräuchten wir auch. Also ich wohne ja, ich habe es vorhin erwähnt, in Wiesbaden. Hier gibt es wirklich viele Leute, die nicht wohin wissen mit ihrem Geld. Und da wird eine Steuererhöhung wird sie nicht killen. Und es wird ein Schritt in die richtige Richtung für mehr Fairness und für einen Umbau unserer Städte an diese neuen klimatischen Gegebenheiten. Das ist gut investiertes Geld und das nicht zu machen, ist reine Ideologie.
Dann nehmen wir das mal als Statement an diesem Tag mit, auch für die gerade laufenden Etatverhandlungen beim Bund. Mal sehen, ob ein Christian Lindner dieser Argumentation folgen kann, aber er wird sich wahrscheinlich freuen, dass sie nicht so einfach sagen, mehr Schulden machen. An dieser Stelle Nils Minkmar. Die USA erleben gerade eine Debatte, vor allem im politischen Lager der Demokraten. Die Frage, können wir mit diesem amtierenden Präsidenten, mit Joe Biden, wirklich ernsthaft in die Wahl gehen am 6. November, in die Wahl gegen Donald Trump? Alles Folge der Fernsehdebatte von Donnerstag auf Freitagnacht, wo man einen Joe Biden erlebt hat, der, gelinde gesagt, nicht sehr überzeugend aufgetreten ist. Nils Minkmar, das ist ja immer so eine Sache mit Empfehlungen weit weg vom Spielfeldrand über den Atlantik. Aber die Debatte, die läuft natürlich in gewisser Weise auch hier, weil wir alle davon abhängig sind, was in den USA passiert politisch. Wäre das den Demokraten zu raten, dass sie ihren Kandidaten noch auswechseln?
Ja, so ein heimlich gefährliches Manöver leider. Instinktiv würde jeder sagen, lass das sein. Gerade wenn du um deinen Ruhm und deinen Platz in der Geschichte besorgt bist, dann tritt ab. Das Problem ist, dass die Demokraten natürlich selber so starke interne Kämpfe haben, dass sie sich am ehesten noch auf so einen Joe Biden einrichten können. Und oft bei so alten Männern gibt es ja immer Leute im Hintergrund, die sagen, okay, ich kann den dann lenken oder der kann in meinem Sinne dann agieren und ich stehe an seiner Seite. Es ist sehr, sehr gefährlich, dann jemand völlig Neues reinzubringen. Zumal das natürlich bei Trump und in dem Lager als Zurückweichen genommen wird und dann sind die da erst richtiges Gesicht. Andererseits sind die Umfragen so, dass natürlich Biden jetzt wieder sehr stark hinten liegt und die Gefahr ist einfach zu groß. Ne? Ich würde eher dazu raten, dass er den Parteitag entscheiden lässt und sich zurückzieht bei Zeiten. Ich denke auch, es hätte anders laufen können, wenn man ihn dann nicht nachts hätte debattieren lassen, sondern mittags und ein bisschen auch auf Pause. So wie ich das sehe, ist dieser betagte Mann ja auch jeden Tag unterwegs im ganzen Land. Das ist so eine Art von Überschätzung, die ich auch von hiesigen Politikern kenne. Dass man denkt, ich brauche keine Pause, ich muss nicht ausgeschlafen sein. Das ist was für Schwächlinge. Mhm. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung, finde ich, im Moment. Mein Gefühl ist aber, dass sie eher austauschen.
Ja, ich habe etwas Interessantes gelesen von Elmar Thewissen vom ZDF im Studio Washington, der Joe Biden und den Demokraten das Roosevelt-Manöver vorschlägt, so hat er es benannt. Roosevelt, der 1944, wie ich dann jetzt auch durch diese Analyse nochmal rekapituliert habe, beim Nominierungsparteitag letztendlich den Delegierten offengelegt hat in seiner Rede und wirklich auch in einem überraschenden Moment. Ich gehe davon aus, dass ich diese zweite Amtszeit nicht in Gänze im wahrsten Sinne des Wortes überleben werde. Und deswegen ist es sehr wichtig, wen ihr hier an meine Seite stellt als Vize, weil das ziemlich sicher dann auch der Präsident sein wird. Und er schlägt im Prinzip, Thewissen schlägt so ein Manöver auch jetzt vor, vielleicht nicht in dieser Kombination, dass er nochmal antritt, sondern dass er selber, Joe Biden, wirklich dort sagt, ich schaffe es nicht mehr. Und dass man, und das finde ich das Interessante daran, dass bis dahin eben die Partei Zeit hätte, sich ein bisschen zu strukturieren und dass man auch nochmal Zeit hätte, in Umfragen zu klären, was ja in den USA wirklich minutiös überprüft wird, in alle Fokusgruppen hinein, welche Auswirkungen das hätte, mit welcher Kandidatur, von welchem politischen Personal man da noch eine Chance hätte. Möglicherweise ein Ausweg.
Ja, absolut, weil ich meine, diese Präsidenten haben ja auch immer so eine starke symbolische und kulturelle Dimension. Wenn einer Präsident wird, dann ziehen sich dann alle so an wie der, das gilt dann als Erfolgsrezept, also der junge Clinton, der junge Kennedy, man macht das, an vielen Stellen wird das so nachgemacht. Und bei Joe Biden, der ist halt so am Ende seines Lebenswegs und also seiner auch fantastischen Leistung, hat schon so viel erreicht, aber er kann jetzt nicht mehr inspirieren, er kann jetzt nicht mehr sagen, so und so müsst ihr euer Leben leben, das ist eine gerechte Gesellschaft und all diese Dinge, die ein Präsident ja doch vorleben muss. Ich nehme an, dass die Demokraten das so machen werden, auch damit dieser Parteitag wieder spannend wird, damit man auch wegkommt von Putin und Trump. Ich meine, es wird ihnen ja ganz genauso gehen. Jeden Tag auf jeder Website, die man aufmacht, jede Zeitung, die man aufschlägt, jede Fernsehsendung, immer Putin und Trump. Ja, zwei alte Männer, die von der Mehrheit ihrer Landsleute überhaupt nicht geschätzt werden, die gar keine Mehrheit mehr haben. Aber wir sehen die jeden Tag. Die meisten Menschen, die wir kennen und schätzen, sind zum Glück ganz anders. Aber wir haben immer diese Plage mit diesen beiden alten Männern. Und ich hoffe, dass man dann eine Dynamik, dann würde man sich ja für die demokratischen Kandidaten wieder interessieren. Es gäbe wieder mal andere Personen.
Ja, ich meine, also das ist etwas, was die Amerikaner im Moment wirklich noch eint, dass sie eigentlich von beiden Kandidaten, also vom amtierenden Präsidenten und dem ehemaligen Präsidenten, nicht überzeugt sind, aus nachvollziehbaren Gründen an jeder Stelle auf jeder Seite. Insofern wäre das wahrscheinlich ein sehr ein riskantes Manöver, haben Sie recht, absolut, aber es hat ein unglaubliches Potenzial, weil es wahrscheinlich vielen so geht, dass sie sagen, Hauptsache die beiden nicht mehr. Die Frage ist bloß, stellt man dann jemanden auf, der möglichst so unbekannt ist, dass er die Projektionsfläche für alle ist, oder stellt man jemanden auf, Michelle Obama wird ja eigentlich jetzt quasi in jedem zweiten Tweet mit schicken Fotos von irgendwelchen Parteitagen geradezu angefleht, sie müsse das jetzt übernehmen. Wobei ich mich ja frage, angesichts des Namens Obama, also so beliebt die Obamas in einer bestimmten Seite der Gesellschaft sind, so sehr sind sie leider eben auch verhasst bei anderen.
Ja, genau. Politikprofi wäre nicht schlecht. Gouverneur von Kalifornien oder Gretchen Whitmer oder so jemand. Ich bin so ein bisschen jetzt skeptisch geworden, vielleicht auch mit diesen französischen Erfahrungen von Politikern, die auch Stars sind. Ne? Also Emmanuel Macron ist sicher ein Star, Barack Obama war ein Star, Trump in seinem Lager auch. Und wenn man sich anguckt, die Liste der Länder mit den glücklichsten Bürgerinnen und Bürgern, die wird ja jedes Jahr erhoben, ist eigentlich immer die gleiche seit vielen Jahren. Also Finnland ist dabei, Norwegen, Dänemark, alles Länder, wo man gar nicht weiß, von wem die regiert sind.
Das ist wahr. Aber wissen Sie, das ist für mich sowieso eigentlich das große Rätsel, warum wir das nicht hinbekommen. Also nicht nur wegen der Zufriedenheit offenbar der Menschen, sondern auch sonst sind ja in skandinavischen Ländern einige der Kerndaten ganz gut. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, die ganze Welt so schön und gut aufzusetzen wie die skandinavischen Länder? Vielleicht, also was sozusagen als Utopie noch bleibt, wenigstens so sein wie Finnland.
Es wird kommen. Ich glaube, wir das jetzt noch erleben werden, aber ich glaube, ich bin ja so ein, hab schon gesagt, so ein Optimist. Wir werden da, das wird eines Tages so kommen. Ich meine, wir leben ja auch heute in Verhältnissen, die für unsere Vorfahren völlig unvorstellbar waren. Gleichheit aller Menschen, Rechtssicherheit und so weiter, genug zu essen jeden Tag. Das galt auch mal als Utopie und auch Skandinavisierung der gesamten Welt. Das halte ich für möglich.
Mhm. Gut, jetzt schließe ich nicht mit dem Gedanken, dass wir ja quasi mit einem Hanseaten als Bundeskanzler relativ nah schon dran sind und die Leute sind doch nicht wirklich zufrieden. Aber sollten sie zufriedener sein?
Ich finde schon, ja. Und die Ergebnisse weltweit zeigen das, was es doch für ein Vorteil ist, jemanden zu haben an der Spitze eines Landes, der nicht korrupt ist, der nicht lügt, wenn er den Mund aufmacht, der sich nicht selbst für den Größten hält oder vielleicht nur insgeheim. Es gibt schon Qualitäten, die Olaf Scholz hat, müsste irgendjemand nur mal den Leuten erzählen.
Nils Minkmar hat es zumindest schon mal angedeutet hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Erklärung, gerade vor allem zu dem wichtigen Thema heute zu Frankreich. Herr Minkmar, vielen Dank.
Ich mich auch, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Mir auch. Bis bald. Ciao. Tschüss.